will feel like in Twilight Zone.
Hallo und herzlich willkommen zu Axiom Wissenschaft auf Radio X, der Februar-Ausgabe. Und heute geht es wieder um das Thema Architektur und Stadtplanung. Und wir stellen euch zuerst einen Architekturcomic vor, dann sprechen wir über das Projekt Stuttgart 21 und dann haben wir noch Interviews mit dem Architekten Christoph Meckler und dem Leiter des Stadtplanungsamtes, dem Herrn Lübcke. Und im Studio sind heute für euch
Felicia Herrschaft
und Stefan Kyrileis, sozusagen Soziologie trifft Geografie. und wir kommen zu dem ersten Thema, nämlich einer Buchkritik zu einem Architekturcomic. Was macht ein Architekt? Setzt er die Anforderungen an Raumbedarf und Funktionen, die ein Auftraggeber an ein Gebäude hat, einfach nur in ein Behältnis um? Oder liegt seine Funktion eher darin, dieses Behältnis zu gestalten, Gebäude in die Stadtlandschaft zu integrieren oder in Szene zu setzen? Auf diese Frage wird man wohl verschiedene Antworten erhalten. Die Architekten der klassischen Moderne, zu deren bekanntesten Vertretern Mies van der Rohe und Le Corbusier gehören, würden sich für das Fortlassen aller überflüssigen Ornamentik und Form aussprechen. Die Vertreter der Postmodernen setzten der Schlichtheit der Modernen nach dem Motto Learning from Las Vegas die neue Interpretation der Ornamente früherer Baustile entgegen. Hinter den Fassaden änderte sich aber nicht viel. Heute regiert die Unentschlossenheit. Während Gebäude der klassischen Moderne abgerissen und immer rarer werden, entstehen daneben Gebäude, die diese Moderne mehr zitieren. Entstehen Gebäude, die diese Moderne mehr zitieren als verkörpern. Doch ist Architektur wirklich nur eine Frage des Stils? Der Architekt Barke Ingels hat da seine eigene Meinung. Für ihn ist der Entwurfsprozess wie eine Evolution. Es gilt, die Anforderungen des Ortes, die Ansprüche des Auftraggebers und der Architekten in Einklang zu bringen. Bjarke Ingels, der 2001 zusammen mit seinem Kollegen Julien de Smet das Architekturbüro Plot in Kopenhagen gründete und nach der Trennung von de Smet im Jahr 2006 im eigenen Architekturbüro mit Namen BIG, Bjarke Ingels Group, arbeitet, hat darüber ein Buch gemacht. Kein Bildband, der die Entwürfe oder gebauten Objekte in großformatigen Hochglanzabbildungen präsentiert, sondern eine Art Comicbuch, in dem der Leser den Entwurfsprozess von 35 Projekten, realisierten und unrealisierten, miterleben kann. Anlass für das Buch war eine Ausstellung über die Projekte von Bjarke Ingels, die 2009 im dänischen Architekturzentrum stattfand. Wie die Ausstellung heißt das Buch Yes is More, ein Archicomic zur Evolution der Architektur, und ist jetzt als deutsche Ausgabe beim Taschenverlag in Köln erschienen. Bjarke Ingels sagt zu seinem Buch:
The public debate about architecture quite often just stays on contemplating the final result, the sort of the architectural object. And this sort of is the latest tower in London a gherkin or a sausage or a sex tool? So recently we asked ourselves if we could actually sort of invent a format that could actually tell the stories behind the projects. Maybe combining images and drawings and words to actually sort of tell stories about architecture. And we discovered that we didn't have to invent it. It already existed in the form of a comic book. So we basically copied the format of the comic book to actually tell the stories of behind the scenes, how our projects actually evolved through adaptation and improvisation, sort of to the turmoil and the opportunities and the sort of the incidents of the real world. We call this comic book Yes is More, which is obviously a sort of evolution of the ideas of some of our heroes. In this case, it's Mies van der Rohe's Less is More. He triggered the modernist revolution. After him followed the postmodern counter-revolution, Robert Venturi saying Less is a ball. After him, Philip Johnson sort of introduced, you could say, promiscuity or at least openness to new ideas with I'm a whore. Recently, Obama has introduced optimism at a sort of time of global financial crisis. And what we'd like to say with Yes is More is basically trying to question this idea that the architectural avant-garde is almost always negatively defined as who or what we are against. The cliche of the radical architect is this sort of angry young man rebelling against the establishment, or this idea of the misunderstood genius frustrated that the world doesn't fit in with his or her ideas. Rather than revolution, we're much more interested in evolution, this idea that things gradually evolve by adapting and improvising to the changes of the world. So the second story that I'd like to tell is actually starts in my own house.
Im Comic erleben wir einen Schaffensprozess, bei dem sich Ingels und seine Kollegen nicht von den Anforderungen der Auftraggeber abschrecken lassen. Ihr Ziel ist es, Anforderungen zu erfüllen, aber durch konventionelle Lösungen zusätzlich noch einen Mehrwert für die Stadt oder die Umwelt zu schaffen. Dies kann beispielsweise die Schaffung öffentlicher Räume oder mehr Energieeffizienz sein. Ein Beispiel dafür ist die Wohnbebauung in Kopenhagen. Nachdem Bjarke Ingels hier noch mit seinen Kollegen Julien Desmet bereits nach seinem Grundriss benannte Gebäude VM errichtet hatte, in dem er eine Wohnung hat, bekam er von dessen Bauherrn den Auftrag, daneben ein weiteres Wohngebäude samt Parkhaus zu errichten.
So the second story that I like to tell is actually starts in my own house. This is my apartment. This is the view from my apartment over this sort of landscape of triangular balconies that our client called the Leonardo DiCaprio balcony. They form this sort of a vertical backyard where on a nice summer day you'll actually get introduced to all your neighbors in a vertical radius of 10 meters. The house is sort of a distortion of a square block, trying to zigzag it to make sure that all the apartments look at the straight views instead of into each other. Until recently, this was the view from my apartment onto this place where our client actually bought the neighbor's site, and he said that he was going to do an apartment block next to a parking structure. And we thought, like, rather than doing like a traditional stack of apartments looking straight into a big, boring block of cars, why don't we actually turn all the apartments into penthouses, put them on a podium of cars? And because Copenhagen is completely flat, if you want to have a nice south-facing slope with a view, you basically have to do it yourself. Then we sort of cut up the volume so we wouldn't block the view from my apartment. And essentially the parking is sort of occupying the deep space underneath the apartments. And up in the sun, you have like a single layer of apartments that combine sort of all the splendors of a suburban lifestyle, like a house with a garden, with a sort of metropolitan view and a sort of dense urban location.
Also das mit den Leonardo DiCaprio Balkons, das muss man nochmal erklären. Die sind nämlich dreieckig und deshalb kommt man sich dann davor, wie in der berühmten Szene von Titanic, wo Leonardo DiCaprio mit einer Frau da den Fahrtwind sich ins Gesicht blasen lässt. Statt die geforderten Nutzungen in zwei getrennte vertikale Gebäude umzusetzen, vereinten die Architekten bei diesem Projekt Parken und Wohnen in einem horizontal gegliederten Gebäude. Die Wohnbebauung wurde auf das Parkhaus draufgesetzt. Damit jede Wohnung eine Sonnenterrasse hat und gleichzeitig der Blick aus dem VM-Gebäude, wo ja, wie gesagt, Bjarke Ingels selber wohnt, nicht verstellt wird, wurde die Anordnung des Parkhauses durch die Anordnung des Parkhauses ein künstlicher Hügel geschaffen, auf dem die Apartments wie Terrassenhäuser angeordnet sind. So hat jedes Apartment einen privaten Innenhof und bietet ein Wohngefühl wie im Eigenheim. Auf der Rückseite, an der das Parkhaus ansteigt, wurden die Parketagen mit Lochblechen verkleidet. Auch hier ergab sich durch eine gute Idee ein gestalterischer Mehrwert. Da die Herstellerfirma der Lochbleche gerade eine neue Stanze bekommen hatte, die 6 verschiedene Lochgrößen stanzen konnte, wurden die Löcher so gesetzt, dass aus der Entfernung ein Rasterbild eines Bergmassivs zu sehen ist, über dem die reale Wohnbebauung aufragt. Formen sind bei BIG, also der Bjarke Ingels Group, meist kein Selbstzweck, sondern werden von Funktionen und der Umgebung bestimmt. Dabei kann dies durchaus auch mal die Bauvorschrift sein, die die Form eines Gebäudes bestimmt. Bei der Gestaltung für ein Gebäude mitten in Kopenhagen, bei dem hohe Dichte gefragt war, entstand die Form des Baukörpers aus der genauen Einhaltung der Abstandsregel der Bauordnung. Diese besagte, dass die maximale Bauhöhe 3 Meter plus 80% des Abstands zum Nachbargebäude betragen dürfte. Mit wachsendem Abstand zu den Nachbarhäusern wuchs der Bau also in die Höhe. Durch die unterschiedlichen Abstände zu den Nachbarhäusern entstand dabei eine einzigartige, von der Umgebung bestimmte Hausform. Doch nicht alle bei den Entwürfen von BIG ist funktional begründet. Natürlich wollen die Auftraggeber mit ihren Gebäuden Aufmerksamkeit erwecken und repräsentieren. Manchmal ergibt sich aus der Funktion eine ausgefallene Form. Manchmal muss BIG aber auch eine ausgefallene Funktion suchen, um die Form zu begründen. So wie bei einem Entwurf für eine Straßenbrücke, deren Pfeiler aus Wohneinheiten bestehen, oder einer Wohnanlage unter einer riesigen Achterbahnstrecke. Doch auch das Learning from Las Vegas beherrschen die Architekten von BIG. Aus der Idee, durch verschiedene Lochgrößen ein Bergmassiv auf Blechplatten zu zaubern, entstanden weitere Varianten von Bildern, die aus der Gestaltung von Fassaden mit geformten Rüstungsbändern oder unterschiedlichen Fenstergrößen Bilder machen. Durch die Abfolge von Projekten, die Yes is More beschreibt, erfährt der Leser, dass sich die Architekten von Big oft von ihren Ideen trennen mussten und neue Wege suchen mussten, weil sie beispielsweise Auftraggeber nicht mit ihnen anfreunden konnten. Das Buch zeigt aber auch, wie verworfene Lösungen sich bei einem anderen Projekt als ideal erweisen können. Da die Ideen nicht in den Müll wandern, sondern archiviert werden, sind Irrwege keineswegs verlorene Zeit, sondern wichtige Erfahrungen. Aus dem Ja zu einem Projekt und dem Ja zu neuen Lösungen entsteht also ein Ideenkapital für das Architekturbüro. Im Laufe eines Projektes werden so eine Vielzahl von Ideen entwickelt, von denen sich einige durchsetzen, andere irgendwann ein neues Projekt bereichern und wieder andere aussterben, weil sie sich nicht behaupten können. Wie in der Evolution kann dieser Ideenprozess bewirken, dass sich eine neue Spezies entwickelt? Im Buch Yes is More lässt Bjarke Ingels den Leser an diesem Evolutionsprozess teilhaben. Dies ist spannender und unterhaltsamer, als man denkt, da auch Konflikte mit den Auftraggebern und öffentliche Interessengruppen nicht ausgespart werden. Im Buch finden sich genügend Beispiele dafür, dass ein Projekt selbst dann scheitern kann, wenn es die Hürden der Überzeugung des Auftraggebers, der öffentlichen Meinung oder einer Wettbewerbsjury genommen hat. Ohne viel Worte erzählt Yes is More so mehr über die Arbeit von Architekten und über Entscheidungsprozesse als manches Werk, das nur aus Text besteht. Yes is More, ein Archicomic zur Evolution der Architektur, ist bei Taschen erschienen und kostet knapp 20 Euro. Wir kommen zum nächsten Thema, nämlich dem Projekt Stuttgart 21. Da läuft ja gerade eine Ausstellung über den Architekten Paul Bonnatz, der von 1877 bis 1956 gelebt hat und ja den Stuttgarter Hauptbahnhof, den Kopfbahnhof geplant hat und der ja auch seinerzeit sehr modern war und im Vergleich zu dem Frankfurter Hauptbahnhof auch heute noch viel moderner ist und trotzdem den Status eines Kopfbahnhofs verlieren soll zugunsten eines unterirdischen Tunnelbahnhofs mit 8 Durchfahrtsgleisen, weil immer noch die Meinung herrscht, dass man im Fernverkehr keine Kopfbahnhöfe gebrauchen kann. In Frankfurt war ja auch zwischen 1996 und 2002 ein Projekt der Tieferlegung des Frankfurter Hauptbahnhofs unter dem Titel Frankfurt 21 geplant. Und dieses wurde 2002 genauso wie auch ein Projekt für den München Hauptbahnhof verworfen, nachdem unter anderem auch im Fall von Frankfurt Verkehrsinitiativen ein ziemlich ausführliches Gutachten erstellt hatten und unter anderem dargestellt haben, dass ja die Verkehre größtenteils auf Frankfurt ausgerichtet sind, insbesondere im Nahverkehr, und diese Verkehre künstlich durchzubinden, weil in einem Durchgangsbahnhof müssen die Züge ja wieder auf der anderen Seite rausfahren. Und insofern ist das für so große Metropolen, die so viel Fahrgäste anziehen, nicht unbedingt die sinnvolle Lösung. Und deshalb wurde es in Frankfurt ja im Vorhinein schon aufgegeben. Zum Glück, in Stuttgart hält man dagegen an dem Projekt fest, obwohl es da auch Untersuchungen gibt, die das Projekt aus mehrerlei Gründen kritisch sehen. Erstens ist es verkehrlich fraglich, ob das sinnvoll ist, weil ja nur noch 8 Gleise bestehen und auch die Umsteigewege länger werden, weil man immer erstmal in die Höhe muss und dann wieder runter, was natürlich auch für Menschen mit Gepäck oder auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl sehr unbequem ist. Und die Leistungsfähigkeit wird in Frage gestellt. Außerdem ist es in Stuttgart ja auch so, dass da der Boden sehr viele Überraschungen birgt, weil da ja viele Wasseradern sind. Und insofern, dass auch da beim Bau sich alles noch viel verteuern würde. Und wir bringen jetzt ein Interview. Das hat Christoph Gommel geführt von der Wüstenwelle Tübingen. Und er hat mit Werner Korn gesprochen, dem Geschäftsführer des Verkehrsclubs Deutschland, Landesverband Baden-Württemberg, der unter anderem mit als Initiator eines Alternativentwurfs, wie man den Kopfbahnhof Stuttgart so umbauen könnte, dass er leistungsfähiger ist und aber das Ganze dann trotzdem kostengünstiger ist.
Der Verkehrsclub Deutschland, abgekürzt VCD, setzt sich seit seiner Gründung für ökologische und klimaverträgliche Mobilität ein. Beim Streit um Stuttgart 21 hat sich der Verband frühzeitig auf die Seite der Gegner gestellt. Warum? Der Architekt von Stuttgart 21 hat das Projekt in der Tat neulich als ökologisch nachhaltig bezeichnet.
Ökologisch nachhaltig ist es unseres Erachtens nicht, denn ökologisch nachhaltig würde ja bedeuten, wir müssten den Schienenverkehr stärken, um möglichst viele Menschen von der Straße auf die Schiene zu bringen, weil der Schienenverkehr das deutlich umweltverträglichere und ökologisch nachhaltigere Verkehrsmittel ist. Stuttgart 21 stärkt jetzt aber gerade den Bahnknoten Stuttgart nicht, sondern schwächt ihn, konstruiert ein künstliches Nadelöhr und kostet zum anderen so viel Geld, dass dann am Ende kein Geld mehr da sein wird, um andere Schienenverkehrsprojekte im Land zu fördern und auch nicht, um weitere Züge zu bestellen.
Jetzt sagen ja die Befürworter, es gäbe bei Stuttgart 21 8 Gleise und beim jetzigen Kopfbahnhof 5 Gleise, also 5 Zufahrtsgleise. Also wäre das Nadelöhr der jetzige Kopfbahnhof?
Die haben insofern recht, als dass nicht der Bahnhof selber, der Kopfbahnhof, Kapazitätsprobleme hat, sondern dass wir Probleme haben in der Zufahrt, vor allem aus Richtung Bad Cannstatt. Deswegen sieht unser Alternativkonzept Kopfbahnhof 21 vor, eben diesen Zulauf zu stärken. Wenn man dann noch ein paar Optimierungen im Gleisvorfeld des Kopfbahnhofes vornimmt, dann ist es möglich, dass viele Züge gleichzeitig kreuzungsfrei einfahren und sich nicht gegenseitig behindern. dann an den Gleisen stehen können, den Leuten gute Umsteigemöglichkeiten bieten und kurz danach wieder ausfahren. Damit hätten wir das Hauptproblem im Bahnknoten Stuttgart gelöst, die Kapazitäten im Zulauf und eine große Zahl an Gleisen und Bahnsteigen, die wir brauchen, um einen Taktfahrplan zu fahren.
Mhm. Vielleicht können Sie unseren Hörern jetzt nochmal erläutern, warum jetzt diese 8 Gleise im Durchgangsbahnhof tatsächlich ungünstiger sind als 7 Zufahrtsgleise bei gleichzeitig eben mehreren Nebengleisen dann im Kopfbahnhof.
Also wir brauchen im Bahnhof Stuttgart viele Gleise, weil das der wichtigste Bahnknoten ist im ganzen Land. Dort werden viele Fernverkehrs-, Nahverkehrs- und Regionalverkehrslinien verbunden. Es fahren ja nicht alle Leute direkt nach Stuttgart oder fahren durch Stuttgart durch, wollen möglichst schnell durchkommen, sondern 90% der Fahrgäste steigen in Stuttgart ein, aus oder um. Das heißt, eine Fahrzeitoptimierung von A nach B, von Stuttgart nach Ulm zum Beispiel, bringt den wenigsten was, sondern wir brauchen eine Reisezeitoptimierung und dazu muss man günstig umsteigen können. Optimales Konzept wäre hier der sogenannte integrale Taktfahrplan, der vorsieht, dass zu definierten Taktknoten, Zeitpunkten, zum Beispiel die volle Stunde, all die zu verknüpfenden Linien im Bahnhof stehen, die Leute umsteigen können und kurz danach die Züge wieder ausfahren. Dazu brauchen wir 4 Gleise, das wird mit den 8 Gleisen im Bahnhof nicht möglich sein. Außerdem ist es mit den 8 Gleisen im Bahnhof so, dass wir befürchten, dass sich Verspätungen sehr viel stärker auswirken. Also wenn ein Zug zu spät kommt, dann gibt es wenig Möglichkeiten zu reagieren und es wirkt sich auf alle nachfolgenden Züge aus. Im Kopfbahnhof mit seinen 16 bzw. 16 plus 1 Gleisen haben wir sehr viele Möglichkeiten auszuweichen und wir haben vor allem auch die Möglichkeit, dass die S-Bahn nach oben ausweicht, wenn mal wieder der Innenstadttunnel blockiert ist, was ja mit schöner Regelmäßigkeit vorkommt. Diese Möglichkeit hätten wir bei Stuttgart 21 dann nicht mehr.
Stimmt. Wie sieht es denn mit dem Güterverkehr aus? Also auch da steht ja Aussage gegen Aussage. Die S-einzelnen Befürworter sagen, das wäre positiv für den Güterverkehr. Die Gegner sagen, das ist total nachteilig. Können Sie das nochmal näher ausführen?
Ja, da muss man dann erstmal hingehen und die Bewertung der Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm trennen von dem Bahnhofsumbau in Stuttgart unter dem Titel Stuttgart 21. Also man kann es getrennt betrachten, denn die Planungen für die Neubaustrecke sind ja schon sehr viel älter als die Planungen für den Bahnhofsumbau. Der Bahnhofsumbau selber spielt für den Güterverkehr überhaupt keine Rolle, weil durch den Stuttgarter Hauptbahnhof fahren ja keine Güterzüge. Jetzt behaupten die Befürworter, mit der Neubaustrecke nach Ulm wäre dem Güterverkehr was Gutes getan, weil dadurch Kapazitäten auf der bestehenden alten Vilstal-Trasse frei werden. Wir haben da aber kein Kapazitätsproblem, sondern wir haben ein Problem bei der Geislinger Steige. Mhm. Die ist zu steil, sodass sie von schweren, langen Güterzügen nicht befahren werden kann oder nur dann, wenn eine zweite Lokomotive für den Schubbetrieb in Geislingen vorgehalten wird. Das ist also teuer und unkomfortabel, was dazu führt, dass viele Güterverkehrsunternehmen einfach diese Vilstal-Trasse nicht nehmen, sondern umfahren über die Remstalbahn zum Beispiel. Oder aber der Güterverkehr landet wieder auf der Straße, auf den LKW, auf der A8. Die Neubaustrecke kann von Güterzügen nicht befahren werden, weil auch sie zu steil ist. Da hat Steigungen drin, die sind steiler als die Geislinger Steige und die sind länger drin. Da können also nur einige wenige ICE-3-Züge fahren. Insofern bringt die Neubaustrecke nichts für den Güterverkehr und sie schafft auch keine Entlastung auf der alten bestehenden Strecke, denn wir haben immer da noch irgendwie das Problem mit der Geislinger Steige. Also zum Güterverkehr ist vielleicht auch noch zu sagen, dass der Güterverkehr der eigentliche Wachstumsmarkt ist. Im Schienenfernverkehr sieht man kein so ein großes Wachstumspotenzial wie im Güterverkehr. Und wir haben im Land tatsächlich Strecken, die irgendwann mal voll sein werden, sodass nicht mehr Güterzüge fahren können. Das ist vor allem im Rheintal zwischen Karlsruhe und Basel, aber auch zwischen Frankfurt und Mannheim. Und da müsste der Ausbau tatsächlich stattfinden. Die Prioritätensetzung der Landesregierung ist aber einfach so, dass zwischen Stuttgart und Ulm investiert wird. Und wenn das so kommen sollte, dann fließt in das Rheintal praktisch kein Euro mehr, weil natürlich nicht der Bund alles Geld, das zur Verfügung steht und sowieso zu knapp ist, nach Baden-Württemberg leitet. Da kommen dann natürlich die anderen Bundesländer und sagen, stopp, wir wollen auch was abhaben. Also wird sich die Landesregierung entscheiden müssen, Ausbau zwischen Stuttgart und Ulm oder den tatsächlich verkehrlich notwendigen Ausbau zwischen Karlsruhe und Basel. Und bis jetzt entscheidet sie sich hier für Stuttgart und Ulm und tut so, als könnte man das andere dazu auch haben. Und das halten wir für falsch.
Zum Güterverkehr noch eine Frage, und zwar in einer Broschüre der Befürworter von S21 wird behauptet, mit den zwei Zusatzgleisen durch Cannstatt, da würde der Hafen seinen Bahnanschluss verlieren, weil praktisch nicht Platz für beides wäre.
Ja, das ist ein Angstszenario, das da aufgebaut wird. Also wir haben das sehr genau geprüft. Der Platz für die zwei zusätzlichen Gleise ist da.
Aber er hat schon einen Flächenbedarf und ist ja schon im Neckartal ziemlich eng. Und vermutlich muss auch die Platanallee dann dran glauben, wenn diese zwei zusätzlichen Gleise gebaut werden?
Nein, also da muss man jetzt wiederum unterscheiden. Wir sehen ja vor, zwei zusätzliche Gleise zu bauen zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und dem Hauptbahnhof, um S-Bahn, Nahverkehr, Regionalverkehr und den Fernverkehr zu trennen. Diese Gleise sollen in einen Tunnel unter dem Stuttgarter Rosenstein führen, neben dem bestehenden Tunnel und kurz vor dem Hauptbahnhof wieder rauskommen. Also die würden die Platanenallee überhaupt nicht betreffen.
Dann wurde das ja sehr seltsam dargestellt.
Das wurde sehr seltsam dargestellt. Ja, das wird auch von OB Schuster immer behauptet, hier man bräuchte da zwei zusätzliche Gleise, aber die sind bei Kopfbahnhof 21 nie vorgesehen gewesen. Die sind also in der Fantasie von Stuttgart 21 Befürwortern entstanden.
Jetzt nochmal zur Kostenfrage. Die Befürworter sagen ja, diese Kopfbahnhof-Alternativvariante wäre im Grunde genauso teuer auf lange Sicht, weil ja doch gerade im Gleisvorfeld sehr viel gebaut werden muss, weil der Tunnel durch die Filtern gebaut werden muss. Diese Trassen, die zum Teil dann auf Stelzen verlaufen, werden teuer sein im Neckartal und so weiter.
Naja, also die Kalkulation der Stuttgart 21-Leute für Kopfbahnhof 21 kenne ich nicht. Ich kenne immer nur, was die dann an Endzahlen reinschreiben und das dann angeblich genauso teuer sein soll wie Stuttgart 21. Die Logik dessen erschließt sich mir aber nicht. Denn zum einen, also ein zentrales Modul von Kopfbahnhof 21 ist ja der Umbau des Gleisvorfelds und der findet bei Stuttgart 21 auch statt, weil die Baustelle für den Tiefbahnhof ja freigeräumt werden muss. Da werden im Prinzip die kompletten Bahnsteige und das Gleisvorfeld 100 Meter stadtauswärts gesetzt. Das sind Baumaßnahmen quasi im gleichen Ausmaß, wie für Kopfbahnhof 21 vorgesehen wird. Warum das jetzt bei Kopfbahnhof 21 teurer sein soll als bei Stuttgart 21 oder größere Probleme im laufenden Betrieb erzeugen soll, das erschließt sich überhaupt nicht. Das zweite ist Kostentreiber. Bei den Gesamtprojekten sind die Tunnelstrecken. Und Stuttgart 21 hat dreimal so viele Tunnelstrecken wie Kopfbahnhof 21. Insofern können die Projekte einfach nicht gleich teuer sein. Das ist völlig unlogisch. Und ein großer Vorteil von Kopfbahnhof 21 ist noch, dass man es nach und nach Module umsetzen kann. Man kann zum einen den Kopfbahnhof modernisieren, dann kann man den Zulauf in Richtung Cannstatt ausbauen und dann kann man, wenn man Lust hat und Geld hat, immer noch den Anschluss einer möglichen Neubaustrecke realisieren. Bei Stuttgart 21 kann ich das nicht machen, das ist hopp oder top. Wenn ich da mal den Tunnelbagger anrücken lasse, dann muss ich durchziehen, egal ob es am Ende 6, 7 oder 8 Milliarden Euro kostet.
Thema Nahverkehr. Da steht ja auch Aussage gegen Aussage. Die Befürworter von Stuttgart 21 sagen, es wären jetzt zukünftig mehr Direktverbindungen möglich mit dem Durchgangsbahnhof und da würde der Nahverkehr profitieren. Ja, was halten Sie da dagegen?
Direktverbindungen durch Stuttgart 21 sind möglich, aber nicht, weil Stuttgart 21 gebaut wird, sondern weil man dann einfach Direktverbindungen bestellt. Also ob ich jetzt Züge in Stuttgart Hauptbahnhof starten und enden lasse oder ob ich die weiterbinde in ein anderes Ziel, das ist eine Frage der Bestellung und nicht der Infrastruktur.
Was meinen Sie mit dem Wort Bestellung in dem Fall?
Also der Nahverkehr wird bestellt vom Land mit den sogenannten Regionalisierungsmitteln des Bundes. Und wir haben ja zum Beispiel jetzt schon durchgebundene Züge, die von Mosbach-Neckar-Elz oder von Heilbronn dann über Stuttgart Hauptbahnhof weiterfahren in Richtung Ulm oder sogar bis Donauwörth. Also das ist natürlich auch in einem Kopfbahnhof möglich. Mhm. Und die ganzen Fernverkehrszüge zum Beispiel, die sind ja in der Regel auch durchgebunden und enden oder starten nicht in Stuttgart. Also das hat mit der Infrastruktur überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eine Frage der Angebotsgestaltung und dann letztendlich der Zugbestellung durch das Land.
Mhm. Jetzt zu meiner letzten Frage. Eines der am häufigsten angeführten Argumente bezieht sich immer auf den Flughafen. Der Flughafen müsse an das Hochgeschwindigkeitsnetz angebunden werden, um zukunftsfähig zu bleiben. Und das wäre beim Kopfbahnhofmodell eben nicht drin. Was sagen Sie dazu?
Naja, zum einen mal haben wir natürlich für Kopfbahnhof 21 auch eine Flughafenanbindung entwickelt. Gleichwohl messen wir dieser Flughafenanbindung bei weitem nicht die Bedeutung zu, wie jetzt die Stuttgart 21-Befürworter. Zum einen ist der Stuttgart an das Schienennetz angebunden über die S-Bahn. Irgendwann wird es wahrscheinlich auch noch eine Stadtbahnanbindung von den Filtern geben. Und zum anderen halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass viele Leute jetzt aus Richtung München oder aus Richtung Frankfurt-Mannheim dann mit dem ICE zum Stuttgarter Flughafen fahren. Die bleiben schön in Frankfurt und in München und benutzen die dortigen Großflughäfen. Mhm. Der Stuttgarter Flughafen hat ja sein Fluggastpotenzial zum einen aus Stuttgart natürlich, die nehmen die S-Bahn, weil die billiger ist als der ICE sein wird, und aus dem Süden. Aus Richtung Horb, Rottweil, Freudenstadt und so weiter. Um die besser an den Flughafen anzubinden, da brauche ich Stuttgart 21 nicht. Da würde es reichen, eine kleine Verbindung von der Gäubahn rüber in Richtung zur Filderbahn zu bauen. Oder ich könnte die Leute in Stuttgart-Freiingen umsteigen lassen. Da müsste ich nur einen kleinen Bahnsteig hinbauen. Also da ist Stuttgart 21 völlig überdimensioniert und die Bedeutung des Stuttgarter Flughafens wird überschätzt.
Das war Christoph Gommel von der Wüstenwelle Tübingen im Interview mit Werner Korn, dem Geschäftsführer des VCDs, Landesverband Baden-Württemberg. Und nach einer Musik hören wir dann den Verkehrsexperten Winfried Wolf, was er zu der Schlichtung sagt und was er dazu meint.
2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
Und jetzt hören wir nochmal den Verkehrsexperten Winfried Wolf, der ein sehr schönes Buch über die Entwicklung der Eisenbahn geschrieben hat, in dem unter anderem ein Fakt drin vorkommt, der auch vielen unbekannt sein dürfte, nämlich dass die Deutsche Reichsbahn den Autobahnbau in den 30er und 40er Jahren hauptsächlich finanziert hat. Und mit Winfried Wolf, da sprach Heike Demmel von unseren Kollegen von Radio Z aus Nürnberg.
Sie lehnen diesen Schlichterspruch von gestern Nachmittag ja ab. Weshalb denn?
Ja, die Hauptaussage des Schlichters Heiner Geißler ist, eben unten nach unten gehen und wir sagen oben bleiben. Das heißt, er hat gesagt, dass eben S21 gebaut werden kann, dass er für ein S21 Plus eintreten würde mit bestimmten Verbesserungen, auf die man noch eingehen kann. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn man oben bleiben sagt, wenn man den alten Kopfbahnhof verteidigen, den optimieren will, dann kann man nicht hier als eine grundsätzliche Ebene der Debatte auf einen Untergrundbahnhof einlassen.
Sie sagten es ja gerade auch schon, es soll ja aber eine ganze Reihe von Nachbesserungen geben. Mit denen sind Sie nicht zufrieden, weshalb nicht?
Also generell glaube ich, dass das Wort konservativ von conservare, lateinisch gleich erhalten und bewahren kommt. Und ich glaube, es gibt guten Grund, Strukturen, die über 90, 100 Jahre geschaffen wurden, zu erhalten, wenn sie denn funktionsfähig sind. Der Kopfbahnhof Stuttgart ist funktionsfähig seit 90 Jahren. Er hatte im Jahr 1969 im Sommerfahrplan sogar 30% mehr Zugbewegungen als heute, nämlich 809 Züge pro Tag. Heute hat er 650 Zugbewegungen pro Tag. Das heißt, er hat 30% ungenutzte Kapazitäten. Vor dem Hintergrund, glaube ich, spricht alles dafür, eben diesen Bahnhof zu belassen und auszubauen und nicht 10 Jahre lang eine gigantische Baugrube zu machen, um einen behindertenfeindlichen, einen Untergrundbahnhof für Kellerkinder zu bauen.
Was halten Sie denn in dem Zusammenhang von diesem Stresstest, mit dem die Bahn nachweisen soll nun, dass der Neubau tatsächlich, wie versprochen, im Vergleich zum alten Hauptbahnhof die Abfertigung von 30% mehr Zügen in den Stoßzeiten und das auch noch bei guter Betriebsqualität ermöglichen soll?
Na gut, wir hatten jetzt 8 Wochen Schlichtung und in 8 Wochen Schlichtung oder in 8 Schlichtungsrunden, bringe ich glaube was durcheinander, Entschuldigung. Wir hatten seit Anfang Oktober eine Schlichtung gehabt. In der Schlichtung wurde im Grunde belegt, dass der Kopfbahnhof leistungsfähiger ist als der Untergrundbahnhof. Übrigens mit der gleichen schweizerischen Gesellschaft SMA, die jetzt beauftragt werden soll, zu prüfen, ob es nicht doch gehen würde. SMA hat das Betriebskonzept von den S21-Befürwortern geprüft und gesagt, dieses Betriebskonzept für den Untergrundbahnhof mit nur 8 Gleisen ist kritisch und kann kaum gefahren werden. So ungefähr war die Formulierung. So, und auf alle Fälle kann nicht 30% mehr gefahren werden. Jetzt, wenn gesagt wird, wir bauen theoretisch noch 2 Gleise runter, würde das die Kosten nochmal immens steigern. Es gab jetzt schon erste Berichte, wonach die beiden Gleise weder im Norden noch im Süden an den Untergrundbahnhof angebaut werden können, weil der Betontrog eben nur diese 8 Gleise verträgt. Aber das hätte man in der Schlichtung klären müssen. Das Problem ist doch jetzt, wenn es gesagt wird, ja, da gibt es irgendeine Prüfung. Und diese Gesellschaft, die abhängig ist von Bahnaufträgen, ja, SMA bekommt nur Aufträge von Bahngesellschaften in Europa, die alle auf Privatisierungskurs sind. Das ist einfach abwegig, vor allem dann abwegig, wenn eben gleichzeitig es keinen Baustopp gibt. Das heißt, die Bahn wird ab dem 3. Dezember wieder Bäume fällen, sie wird weiter bauen und damit ist natürlich das ganze andere Nachprüfung und so weiter auf Treibsand gebaut.
Das Schöne ist, Herr Geißler hat bestätigt, dass Stuttgart 21 gebaut werden soll. Das machen wir jetzt weiter. Das hat ja jetzt Bahnchef Grube gesagt. Also diese Frage nach dem Baustopp ist jetzt tatsächlich entschieden oder ist da noch was offen?
Ja, sie ist für den Schlichter entschieden und für die Seite der Bahn entschieden. Herr Käfer hat sein ständiges Grinsen in die Kamera gehängt und nochmal gesagt, wir werden jetzt nicht gleich morgen früh um 8 mit den Baggern anfangen, aber sobald wir finden, dass es sinnvoll ist, werden wir weiter bauen. Dass natürlich wir als S21-Gegner sagen, wir sind für einen Baustopp, ist richtig. Aber die Bahn und der Schlichter sagen, es kann weitergebaut werden.
Sie kritisieren ja jetzt auch Teile der Bahnhofsgegner, die, ich sag mal, ja jetzt doch halbwegs zufrieden sind und sagen, das Ganze ist ein Teilerfolg, konkret das Aktionsbündnis K21. Was sagen Sie zu diesem Teilerfolg und geht der Widerstand nicht trotzdem weiter?
Ja, natürlich geht der Widerstand weiter. Und die Leute in der Schlichtung, die verhandelt haben, haben sich auch Erfolge vorzuweisen. Ein Erfolg besteht darin, dass eben in der Schlichtung in diesen vielen Wochen unwahrscheinlich viele Fakten offengelegt werden konnten, die bisher so nicht bekannt waren und die ein Riesenvorteil für die Bewegung sind.
Was finden Sie denn da am wichtigsten, also von Fakten, die man vorher nicht wusste, die und jetzt ganz breit offen sind?
Naja, zum Beispiel ist bekannt geworden, dass der Tunnelbahnhof, der Untergrundbahnhof in der gesamten Länge, wo ein Zug steht, ein 6 Meter hohes Gefälle haben wird und dass alle Züge, die dort halten, im Grunde nur stehen bleiben, wenn sozusagen der Zugführer immer die Bremse betätigt. Das ist völlig exzeptionell und es erlaubt eigentlich die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, die EBO, nicht. Das ist eine Ausnahmegenehmigung. Es ist bekannt geworden oder deutlicher bekannt geworden, dass die Neubaustrecke über die Schwäbische Alb entlang der Autobahn mit 31 Promille bedeutend steiler ist als die steile Geislinger Steigstrecke, die jetzt besteht, die 21 Promille hat. Aber 31 Promille, da fahren keine herkömmlichen Güterzüge mehr. Es ist bekannt geworden, dass die Tunnelmaße mit 4,05 Meter ein Lichtmaß haben, wo normale Signaltechnik gar nicht untergebracht werden kann, sondern nur ein modernes neues System, wo dann viele Züge, die damit nicht ausgestattet sind, nicht in Tunnelbahnhof befahren können und so weiter. Das heißt, das ist neu und das wurde einprägsam deutlich gemacht. Es wurde auch sehr schön dargelegt von Boris Palmer, dass das Betriebskonzept, also der laufende Betrieb von einem optimierten Kopfbahnhof funktionieren kann und wie gut es funktionieren kann. Das war alles wunderbar und prima. Die Kritik, die ich habe, ist eben, dass man, ja, ich möchte nicht sagen, dass es ein tricky Business war, aber es war eben eine, ja, Bauernschleue, die Geißler angewandt hat, und er hat geschafft, dass man der inneren Logik der Schlichtung folgte und dann sie eben einließ auf dieses S21 als Grundlage und jetzt glaubt, mit einem, ja, besonderen Taktik über hohe Nachforderungen, die sehr teuer kommen würden, das Projekt ad absurdum zu führen. Aber nochmal, es gibt eben keinen Baustopp und die Bahn wird weiterbauen und diese Auflagen sind nicht verpflichtend, sondern sind eben so ins Off gesprochen.
Geißler hat ja auch einen Volksentscheid abgelehnt, der lange gefordert wurde, und er sagt auch, die Landesverfassung gibt das nicht her. Sie sagen jetzt, das ist schlicht die Unwahrheit. Inwiefern denn?
Das ist die Unwahrheit, weil wir sagen ja nicht, dass ein Landesentscheid, ein Volksentscheid realisiert werden muss 1:1. Das ist schwierig und da müsste man die Verfassung vielleicht ändern. Wir sagen, man kann die Bevölkerung von Stuttgart befragen zu Stuttgart 21, ja oder nein. Und man kann die Bevölkerung von Baden-Württemberg befragen zur Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, ja oder nein. Und dann können die respektiven Instanzen, also der Gemeinderat von Stuttgart oder der Landtag von Baden-Württemberg, vorab sagen, sie würden sich an eine Meinungsbefragung der Bevölkerung halten und dann entsprechende verfassungsgemäße Beschlüsse im Gemeinderat und im Landtag fällen. Das kann man machen. Das hat Bruno Kreisky so gemacht, der österreichische Bundeskanzler, im Fall von Zwentendorf, wo es auch die Verfassung nicht hergab, über Ja oder Nein zu Atomkraftwerken zu entscheiden. Die Bevölkerung sagte Nein und der Bundestag oder was, wie das Parlament in Österreich heißt, das Parlament von Österreich hat dann entschieden, wir entscheiden auf Grundlage der Befragung der Bevölkerung, dass niemals in Österreich ein Atomkraftwerk gebaut werden kann, was bis heute Bestand hatte. Und das kann man natürlich machen.
Was denken Sie, wie geht's denn nun weiter? Werden jetzt alle den Schlichtungsspruch akzeptieren, ihre Sachen packen, aus dem Schlossgarten abziehen, aus dem Schlosspark abziehen und nach Hause gehen?
Nein, wir werden weitermachen. Am nächsten Samstag wird es eine große Demonstration geben, am 4. Dezember. Am 11. Dezember wird es eine bundesweite Demonstration geben. Es wird weiter die Montagsdemonstration geben. Man muss jetzt eben zurück zu dem Stand von Anfang Oktober, als eben vor allem die Straße das Hauptthema war. Man kann natürlich betonen, dass es positive Aspekte in der Schlichtung gab. Aber man muss aber auch zugeben, dass das Ende der Schlichtung eine Niederlage war und man darf nicht das schönreden. Wenn man das schönreden jetzt drauf statt, ja, kommen die Nachbesserungen und macht SMA das Gutachten und sind die Bäume, die gefällt werden, auch wirklich kranke Bäume oder werden jetzt auch gesunde Bäume gefällt, dann lässt man sich auf die schiefe Ebene ein und wird meiner Ansicht nach die Massenhaftigkeit des Widerstands unterminieren und immer weniger Leute werden auf die Straße gehen. Aber nochmal, ich bin optimistisch, dass die Menschen kapieren, dass da eine Schweinerei am Schluss gelaufen ist und dass Herr Geißler seine Kompetenz völlig überzogen hat und dass da andere mitgezogen wurden. Man muss jetzt wieder sagen, die einzige Stärke, warum es zur Schlichtung kam, waren die 50 und 100.000 Menschen auf der Straße und dazu muss es wieder kommen.
Ja, das war Winfried Wolf im Gespräch mit Heike Demmel von Radio Z. Und Winfried Wolf hat gesagt, es muss wieder dazu kommen, dass die Leute auf die Straße gehen. Und das passt ganz gut zu unserem nächsten Gespräch, das Peter Lehmann von Radio Lora aus München mit dem Politologen Roland Roth zur Bürgerbeteiligung und Weiterentwicklung bzw. der Renovierung der Demokratie geführt hat.
Das konnten Sie in der Geschichte der Bundesrepublik eigentlich nie. Sie waren nie gefragt worden in der Regel, ob Sie Großprojekten zustimmen. Und nicht von ungefähr hat sich um die meisten Großprojekte auch entsprechend eine Protestszene herum entwickelt. Also man hat versucht, eigentlich dann, wenn die Entscheidungen von politischer Seite getroffen waren, dagegen zu mobilisieren, weil man vorher nicht gefragt wurde. Also es gibt ja sehr wenig Möglichkeiten, direkt über einzelne Vorhaben Bürger zu befragen, oder es gibt auch wenig Versuche dieser Art. Im Grunde ist ja erst in den 1990er Jahren die Möglichkeit, Sachentscheide auf kommunaler und Landesebene durchzuführen, etwas breiter in der Bundesrepublik eingeführt worden. Und sie wird ja auch da, wo sie existiert, dann auch genutzt, wie in Bayern etwa. Und man sieht ja auch, dass in Baden-Württemberg, wo es hohe Hürden gibt gegen solche direktdemokratischen Entscheidungen, eben dann nur der Weg des Protests bleibt.
Hat jetzt der Protest was bewirkt? Es gab die Schlichtung als Reparaturverfahren eines von den Bürgern als undemokratisch empfundenen Prozesses. Aber die einen loben die Schlichtung in den Himmel und die Ergebnisse und die anderen sagen, es ist komplett gescheitert. Wie dem auch sei, an den Strukturen ändert sich ja im Moment erstmal nichts und es herrscht immer noch Unzufriedenheit.
Sie haben völlig recht, das ist so, dass eben im Augenblick völlig unklar ist, wie es in Stuttgart selbst weitergeht und vor allem, ob die Ziele der Protestierenden eine Chance haben, noch verwirklicht zu werden, also die alternative Bahnplanung doch noch zum Zuge kommt und ob die Bäume des Parks gerettet werden und all diese Dinge, das steht ja im Augenblick noch in den Sternen. Es ist Zeitgewinn, es ist ein Stresstest gefordert und die Gegner des Projekts setzen darauf, dass die Kosten für das Vorhaben so anwachsen könnten, dass dann das passiert, was wir aus Wackersdorf und aus Kalka kennen, dass dann die Betreiber von Großprojekten das Interesse verlieren.
Auch der Transrapid ist nicht gebaut worden, weil er zu teuer gekommen
wäre. So ist es.
Das zeigt aber doch im Grunde genommen, wenn solche Proteste stattfinden, das letztendliche Primat liegt weder beim Bürger noch bei der Politik, sondern bei der Wirtschaft.
Ja, und in diesem Falle ja, wo es um in öffentliche Infrastruktur geht, in einer sehr merkwürdigen Verknüpfung von Wirtschaftsinteressen und politischen Interessen. Verknüpfung deshalb, weil ja die Deutsche Bahn AG, die ja im Bundesbesitz sich befindet, von sich sagt, sie sei eine Aktiengesellschaft, die eben Betriebsgeheimnisse zu wahren hat und deshalb ihre Pläne nicht offenlegt in dem Umfang, in dem es nötig ist, während es ja ein öffentliches Unternehmen ist, ein nach andererseits, dass dann, wenn es öffentliche Mittel in Anspruch nimmt, eben auch Transparenz zeigen muss. Und Transparenz ist die erste Voraussetzung, um überhaupt an einem Planungsprozess mitwirken zu können. Daran hat es ja in Stuttgart in vieler Hinsicht gefehlt.
Es fehlt also die Mitwirkung der Bevölkerung, aber wer jetzt demonstriert hat, Umbau von einem Bahnhof ist jetzt eine relativ begrenzte Sache, könnte man sagen. In gleicher Zeit wurden massive Sparbeschlüsse im Sozialetat durchgeführt und es gab keine entsprechenden Proteste auf breiter Front, wo die Auswirkungen ja noch viel gravierender sind. Jetzt hat man gesagt, ja, da protestiert die breite Mittelschicht, da sind einzelne Teilnehmer mit der S-Klasse zur Demonstration vorgefahren, aber bei Dingen, die wesentlich gravierendere Auswirkungen haben werden, wie eben Sozialreformen, findet kaum Protest statt. Kann das sein, dass unsere Demokratie nur noch von den Besitzenden und den relativ gut Situierten überhaupt wahrgenommen wird?
Die Gefahr ist groß. Wir sehen überall bei direkten Beteiligungsverfahren, aber auch bei Protest einen sogenannten Mittelschichtsbauch. Das heißt, die Leute, die besser gebildet sind und besser sozial gestellt sind, neigen eher dazu, sich direkter politisch einzubringen. Und das ist aber auch die Situation in Parteien und Verbänden. Und von daher ist das eine Schieflage in der politischen Kultur, die demokratischen Ansprüchen, wo ja jeder und jede gleiche Einflussmöglichkeiten haben soll, natürlich widerspricht. Von daher machen eigentlich diese Erfahrungen dieses Jahres deutlich, dass wir eine Renovierung unserer repräsentativen Demokratie bitter brauchen, die eben direktdemokratische Einflusschancen eröffnet. Es dürfte eigentlich kein größeres Infrastrukturprojekt mehr geben, das nicht sozusagen von vornherein auf breite Mitwirkung setzt und öffentliche Alternativen zur Diskussion stellt. Das passiert ja in keinem der bisherigen Planungsprozesse, denn die garantierten Mitwirkungsmöglichkeiten im Planfeststellungsverfahren etc. sind ja so ausgestaltet, dass sie eigentlich bürgerfeindlich sind. Das heißt, der Normalmensch kann sie gar nicht lesen, diese Pläne, und sie sind auch nicht darauf angelegt, überhaupt Alternativen kenntlich zu machen, sondern immer wieder mit dem Argument, es gibt keine Alternative, ist man durchsetzungsorientiert gegen die Bürgerschaft eingestellt. Also das müsste sich sehr grundlegend ändern. Und dann ist es so, dass wir auch wieder bedenken müssen, dass gerade mit Blick auf die ärmere Bevölkerung es auch wichtig wäre, die Bürgerschaft eben in einer anderen Weise an zentralen finanziellen Entscheidungen teilhaben zu lassen. Wir kennen ja das Modell des Bürgerhaushalts, wo in der Bundesrepublik etwa 100 Kommunen ihren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, Haushaltsprioritäten festzusetzen. Nun ist das auf kommunaler Ebene oft mit einem Beigeschmack versehen, weil dort ja kaum mehr was zu entscheiden ist und die Kommunen so klamm sind, dass dann auch die Alternativen der Bürgerschaft eben oft nur in Kürzungsvorschlägen bestehen. Aber auf Bundesebene und auf Landesebene könnte ich mir vorstellen, dass wenn man den Bürgerinnen und Bürgern mehr Entscheidungen auch in dieser Richtung zubilligt, also wo setzen wir eigentlich unsere finanziellen Prioritäten, in der Bankenrettung oder in der Aufrechterhaltung eines bestimmten Niveaus an Versorgung in diesem Milieu oder eben in der Ausgestaltung von sozialer Sicherheit. Also nehmen wir den Leuten, die eigentlich schon auf der Sonnenseite sind, nicht sinnvollerweise auch etwas stärker in die Pflicht. Und das wäre also eine Möglichkeit, die ins Spiel zu bringen wäre. Und da ist ja durchaus so, dass dieser Bereich der Haushalts- und Finanzpolitik eher wie eine Geheimwissenschaft gehandelt wird. Und dann ist ja auch der Grund der fehlenden Proteste oft der, dass in Nebensätzen, in Gesetzen dann Dinge beschlossen werden, die dann Jahre später oder erst in Jahresfrist dann für manche Gruppen deutliche Schlechterstellungen bringen. Aber lassen Sie mich daran erinnern, also es ist durchaus nicht so, dass nicht gegen Sozialgesetze protestiert wird. Wir hatten ja 2004, 2005 eine ganze Serie von Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV. Und damals waren ja mehrere hunderttausend Menschen insgesamt auf der Straße. So genau weiß es niemand, wie viele es waren, aber es waren die größten Sozialproteste in der Geschichte der Bundesrepublik. Und es kann ja durchaus sein, dass auch da der Herbst der Entscheidung und die Härten, die da angekündigt worden sind, in dieser Weise auch wieder Sozialproteste anregen, die jetzt über Infrastrukturprojekte oder etwa die Atompolitik hinausgehen.
Sie sprachen davon, wir brauchen eine Renovierung der Demokratie. Demokratie setzt aber den mündigen Bürger voraus. Brauchen wir nicht eine Renaissance der Aufklärung? Jeder denkt nur noch in wirtschaftlichen Größenordnungen, Vorfahrt für Wachstum. Der Staat sieht sich immer weniger in der Lage zu handeln. Wie Sie schon sagten, die kommunalen Haushalte sind klamm. Aber gleichzeitig schwächt der Staat seine finanziellen Mittel und seine Handlungsmöglichkeiten zugunsten der Mittel von multinationalen Konzernen, ob es jetzt Finanzkonzerne oder Automobilindustrie ist. Bräuchten wir nicht auch gerade eine neue Bildung oder Freibildung fern von diesem reinen Wirtschafts- und Industriedenken breiter Bevölkerungsschichten?
Mein Eindruck ist, dass das, was Sie beschreiben, also diese neoliberale Orientierung, dass der Markt es richten wird, deutlich unter den Krisenerfahrungen der letzten Jahre gelitten hat. Und dass dies immer nur eine Elitenideologie war, nie eine, die breit in der Bevölkerung verankert war. Das heißt, ich gehe davon aus, und wir haben sehr viele Anhaltspunkte, wenn wir etwa Umfragen anschauen, in denen doch mehr als die Hälfte der Bürger und Bürgerinnen gerne mehr mitbestimmen wollen und wo 2/3 der Bürgerinnen und Bürger eben sagen, wir vertrauen unseren Regierungen nicht, vor allem nicht, was ihre Leistungsfähigkeit in der Bewältigung der großen Probleme von Klimawandel bis zum Bankensektor angeht. Ich glaube, dass die Bürgerschaft wesentlich aufgeklärter ist, als dies in den politischen Eliten für möglich gehalten wird. Und im Augenblick haben wir eher eine Frontstellung, wo ich sagen würde, dass die politische Klugheit nicht auf der Seite unserer politischen Führung liegt, sondern eben, wenn man gute Argumente hören will, sie dann doch eher auf der Straße vorgebracht werden.
Und wie glauben Sie, dass die Entwicklung weitergeht? Eher in Richtung von außerparlamentarischer Arbeit oder dass sich bestimmte Hoffnungen auf gewisse Parteien konzentrieren, die werden schon richten, es aber im Endeffekt dann genauso weitergeht?
Ja, Sie beschreiben eine Gefahr, dass eben aus diesem Anspruch, eine andere, stärkere, mehr Demokratie zu wagen, ja, es gibt ja verschiedene Begriffe dafür, Vitalisierung der Demokratie. Worum es geht, ist, die Bürgerschaft stärker in das Recht zu setzen, über ihre Lebensumstände auch selbst zu entscheiden und es nicht politischen Eliten und den Verwaltungen zu überlassen, die das dann umsetzen. Ich glaube, dass die Gefahr schon besteht, dass es wieder in diese Parteienkonkurrenz mündet, wo dann, ohne dass sich an diesem klassischen Demokratiemodell, das ja sehr ausgedünnt ist, was ändert, wo also dann gesagt wird, wenn die andere Partei drankommt, dann wird es anders, dann treffen wir die richtigen Entscheidungen. Nein, es geht um eine sehr grundsätzliche Neugestaltung des politischen Betriebs, wo den Beteiligungsansprüchen aus der Bürgerschaft in einer anderen Weise, als dies heute geschieht, Rechnung getragen wird und wo eben Verwaltung und Politik sich stärker an den Bürgern zu orientieren hat, wenn sie nicht eben Proteste ernten will. Ich wage da keine Prognose, aber ich glaube, dass die Offenheit für diese Frage, dass es zu neuen demokratischen Formen kommen muss in dieser Republik, dass die nie so groß war wie im Augenblick und dass dazu Stuttgart 21, die Proteste, auch vielleicht jetzt die jetzige Schlichtung, doch erheblich beigetragen hat, dies ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.
Was glauben Sie, wo stehen wir in 10 Jahren? Dann ist der Peak of Oil vorbei, vielleicht der Peak of Coal auch schon, sprich die Energien gehen zu Ende, Rohstoffe werden knapp und teuer. Kann das die Bevölkerung jetzt schon ins Kalkül ziehen und sagen, wir brauchen weniger, wir brauchen überhaupt keinen neuen Bahnhof und es macht keinen Sinn, Infrastruktur zu bauen, die mit anderer Infrastruktur konkurriert, sprich schnelle Bahnstrecken, um mit Flugzeug zu konkurrieren zu können und insgesamt die Industrialisierung unserer Gesellschaft nicht schon längst den Punkt überschritten hat, in der er gut für Menschen wäre, sondern sich vom Menschen entfernt hat.
Ich denke, dass wir nur eine Chance haben, die Probleme, die Sie völlig zu Recht angesprochen haben, zu bewältigen, wenn Bürgerinnen und Bürger mehr zu sagen haben. Ich gehe davon aus, dass diese Wachstumsfixierung, die mangelnde Zurkenntnisnahme der Endlichkeit von Ressourcen, dass all dies etwas zu tun hat mit einem politischen Betrieb, der sich wesentlich stärker an Industrieinteressen, vor allem großindustriellen Interessen, an Lobbygruppen, die einflussreich sind, orientiert und den Bürger sozusagen als lästige Girlande wahrnimmt, dem man noch irgendetwas verkaufen muss. Diese Stärkung der Bürgerschaft ist eine Voraussetzung für das Umsteuern. Man kann das ja sehr genau sehen an den regenerativen Energien, die ja die Chance zu dezentralen Entscheidungen und Ausgestaltungen, die jeweils den lokalen Bedingungen gerecht werden, ermöglicht. Also wir kommen da nur demokratisch voran mit der Bewältigung dieser Zukunftsprobleme, wenn die Bürger mehr zu sagen haben und selbst gestalten können. Wenn wir das den politischen Eliten überlassen, werden wir sicher zu autoritären, immer noch vielleicht restdemokratischen Formen kommen, aber auf jeden Fall zu autoritären Formen. Und es zeigt sich ja immer wieder, dass die Bereitschaft, in diese Richtung zu gehen, das Ganze dann noch mit medialen Inszenierungen zu bespielen, wie wir das in Nachbarländern noch besser beobachten können, dass diese Tendenz sehr groß ist, einer Rückbildung von Demokratie. Insofern sind wir eigentlich an einer entscheidenden Wegmarke. Entweder gehen wir in Richtung mehr Demokratie, mehr Vertrauen in die Klugheit der Bürger und Bürgerinnen und dort wird man auch diese ökologischen Fragestellungen anders sehen, als dies jetzt in einer sozusagen anders gesteuerten, anders gepolten Elitendemokratie der Fall ist. Oder wenn es dann eben zu entsprechenden Einschränkungen kommt, zu entsprechenden Protesten, Widerständen, Verteilungskonflikten, dann haben wir autoritäre Verhältnisse zu erwarten, wo eben repressiv abgesichert wird, dass diese Ungleichheit aufrechterhalten werden kann und die habe nichts, keine Chance bekommen.
So, das war der Politologe Roland Roth im Gespräch mit Peter Lehmann von Radio Lora und ihr hört Axiom Wissen auf Radio X, jetzt die zweite Stunde und wir haben das Thema Stuttgart 21 und Widerstand gegen Großprojekte damit abgeschlossen und widmen uns in der zweiten Stunde einem Interview mit dem Architekten Christoph Meckler. Aber zuerst noch, hören wir noch ein Lied zum Thema Demokratie, featuring Willy Brandt.
Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren haben manche in diesem Land befürchtet,